Ihr beide habt ja einen Prozess in Erfurt begleitet, ein Gerichtsverfahren, das am Anfang dieser Woche zu Ende gegangen ist mit dem Urteilsspruch. Es geht in diesem Fall um zwei Polizisten, die im September 2019 in der Nähe von Gotha im Dienst eine Frau vergewaltigt haben sollen. Vielleicht könnt ihr da zunächst erstmal schildern, was den beiden Polizisten ursprünglich vorgeworfen worden ist, was zu diesem Fall überhaupt bekannt ist.
Genau, ich möchte zu Beginn des Interviews noch eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir hier Aussagen von Verfahrensbeteiligten und Aussagen aus den Protokollen wiedergeben, die eben explizit sexualisierte Gewalt detailliert beschreiben. Nur das schon mal vorneweg. Also am 28.09.2019 sind die beiden Angeklagten, Maximilian O. und Gurjan J., mit zwei weiteren Kollegen im Dienst. Sie treffen während ihrer Mittagspause in einer Pizzeria schon auf die Betroffene. Wir nennen sie in unseren Aufzeichnungen Claudia P. und ihren Lebensgefährten. Da fallen die beiden ihnen bereits auf. Etwas später unterziehen sie dann die beiden einer Verkehrskontrolle und dabei fällt ihnen eben auf, dass Claudia P. und ihr Lebensgefährte gefälschte Papiere mit sich führen. Sie durchsuchen daraufhin die Wohnung Claudia P.s nach Originaldokumenten, wo sie dann auch gemeinschaftlich vergewaltigen. Ihr Lebensgefährte wartet bzw. wird währenddessen im Auto unten festgehalten von einem weiteren Kollegen. Claudia P. wird dann nach dieser Tat in der Wohnung einer weiteren Polizeidienststelle über 12 Stunden in Gewahrsam gehalten, also die Nacht über, und erstattet am nächsten Tag Anzeige gegen die zwei Polizisten aufgrund der Vergewaltigung. Genau, sie tritt in dem Prozess auch als Nebenklägerin auf, ist selbst aber nicht auffindbar. Also sie wohnt dem Prozess nicht bei, wird aber vertreten durch einen Nebenklagevertreter. Genau, am 13. wurde dann das Urteil verkündet. Der Straftatbestand ist eben sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Ursprünglich waren die beiden auch wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung im besonders schweren Fall angeklagt. Darauf wäre die Höchststrafe 15 Jahre Haft gewesen. Jetzt müssen sie Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten. Wurde verkündet, genau.
Es ist aufgrund der Anzeige und der Aussage der Geschädigten zu einem Gerichtsverfahren gekommen in Erfurt gegen diese beiden Polizisten. Und ihr habt euch zusammen entschlossen, mit anderen diesen Gerichtsprozess auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Was war denn da eure Motivation, diesen Prozess zu begleiten? Wie sah vielleicht eure Arbeit da auch aus?
Genau, erstmal gibt es dazu zu sagen, zu unserer Gruppenmotivation, zu unserem Gruppenkontext, in dem wir uns zusammengefunden haben, dass wir alle als Einzelpersonen uns kennengelernt haben, die diesen Prozess eben kritisch begleiten wollten und in erster Linie unsere Aufgabe als eine kritische Zivilgesellschaft wahrnehmen wollten, indem wir diesen Prozess beobachten. Das ist so das Hauptinteresse, weshalb wir diesen Prozess kritisch begleitet haben und, so wie du das ja gerade selbst auch ausgedrückt hast, öffentlich wirksam dann auch mit Forderungen angeklagt haben.
Jetzt gab es in diesem Gerichtsverfahren insgesamt 6 Verhandlungstage. Ihr hattet das jetzt schon erwähnt, die Betroffene war eben durch eine Nebenklage vertreten, aber nicht selbst anwesend und nicht mehr auffindbar. Die Polizisten sind vorgeladen worden und haben auch ausgesagt, haben sich geäußert. Was für ein Bild hat sich denn für euch aus diesen Aussagen ergeben? Was lässt sich über die Haltung von diesen beiden Polizisten denn sagen vor Gericht?
Das ist an sich eine Frage, auf die wir anspielend auf verschiedene Ebenen eigentlich nur antworten können. Also wir eine sehr komplexe Antwort darauf bieten können. In erster Linie ist irgendwie klar, dass wir uns in diesem Prozess natürlich auch, so wie ich das ja vorhin schon ausgedrückt hatte, als kritische Zivilgesellschaft für verschiedene Ebenen der Polizeigewalt wahrgenommen haben, die sich auch mitunter in den Aussagen der beiden Verurteilten wiedergespiegelt haben, beziehungsweise in den Taten, die sie geschildert haben, aber auch durch Angehörige des Gerichtes immer wieder bestätigt wurde. Genau, mit Angehörigen des Gerichtes meine ich in dem Sinne RichterInnen selbst, die Staatsanwaltschaft, auch den Nebenklageanwalt und natürlich auch die Strafverteidigung, die ja versucht, im Sinne der beiden Verurteilten jetzt zu agieren. Und für uns ist in erster Linie diese Polizeigewalt, hat auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Zum einen ist es eine Polizeigewalt gewesen, die wir als einen antislawistischen Rassismus wahrgenommen haben in diesem Prozess. Es gibt sexistische Polizeigewalt in diesem Prozess, die offensichtlich geworden ist, sowie, und genau, den klagen wir auch mit eine gewisse Art von Korpsgeist, die dort auch wieder transparent geworden ist und auch wenig angeklagt. Wir können im Detail auf die verschiedenen Ebenen nochmal eingehen und ich würde einfach kurz was zu der rassistischen Polizeigewalt sagen, die wir genau in diesem Prozess wieder ausfindig gemacht haben. Zum einen lässt sich da festhalten, dass Claudia P. polnische Staatsbürgerin ist, die in verschiedenen Bereichen hier in Deutschland tätig war, hier gearbeitet hat. Und wir haben einen antislawistischen Rassismus wahrgenommen, der schon damit angefangen hat, sich die Motivation anzuhören eines Beamten, der auch mit in dieser Schicht tätig war. Insgesamt waren ja 4 Polizisten in der Schicht, in der diese Tat stattgefunden haben soll, tätig und im Dienst. Und einer dieser Beamten, der selbst nicht verurteilt wurde, aber eben Teil dieser Schicht, der hat quasi die Motivation dargelegt, weshalb die beiden überhaupt, also Claudia P. und ihr Lebensgefährte, jetzt Freund, warum die überhaupt verkehrskontrolliert wurden. Und er hat es mit der Aussage begründet, naja, wir dachten halt, es sei Klientel, das man halt mal anhalten könnte. Und diese Begründung erfolgte ganz klar an einer rassistischen Lesart von phänotypischen Merkmalen. Also er sprach von einem vermeintlich osteuropäischen Aussehen. Und hier erfolgt eine ganz klare Kategorisierung, eine rassistische Kategorisierung. Ne? Also anhand von vermeintlichen Merkmalen werden Menschen in Gruppen zusammengefasst, Gruppen werden konstruiert, negative Eigenschaften werden diesen Gruppen zugeschrieben und das führt mitunter dazu, dass in diesem Fall halt verkehrskontrolliert wurden. Wir framen dieses Verhalten der Polizei eben auch unter einem Aspekt des Racial Profilings. Genau, das ist allerdings ja auch kein neues Phänomen bei der Polizei, es sei denn, man glaubt so Leuten wie Horst Seehofer. Wir kritisieren, dass diese Art des Racial Profilings weder im Gerichtsprozess thematisiert wurde. Das heißt, es hat eine Dethematisierung dieses Verhaltens stattgefunden. Racial Profiling wurde in dem Sinne nicht angeklagt, weder seitens der Staatsanwaltschaft noch von der Nebenklage und auch nicht von RichterInnen selbst. Dieser rassistische Habitus spiegelt sich dann auch beispielsweise wieder in dem den beiden, also Claudia P. und ihrem Freund, keine Dolmetschung angeboten wurde auf den Polizeiinspektionen, obwohl klar war, dass die beiden wenig bis kein Deutsch sprechen. Auch hier hat sich für uns die Frage aufgedrängt, ne, welche Menschen verdienen es, dass ihre Aussagen übersetzt werden, dass ihre Aussagen verstanden werden und auch wer ist es wert, angehört zu werden. Das ist erstmal so das, was wir zu einem antislawistischen Rassismus irgendwie festgemacht haben. Der durchzieht sich damit beispielsweise auch wieder in der Argumentation der beiden Strafverteidiger, wo beispielsweise von sogenannten interkulturellen Missverständnissen ausgegangen wird, wenn es um den Bezug zu dem Vergewaltigungsvorwurf geht. Juri Goldstein, einer der Strafverteidiger, eins Verurteilten, der zudem auch noch seit 2019 für die CDU-Fraktion im Erfurter Stadtrat sitzt, sowie seit 2012 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen ist, beharrte sehr doll auf dieser Argumentation interkultureller Missverständnisse oder vermeintlich interkultureller Missverständnisse. Wir machen daran auch eine Täter-Opfer-Umkehr sichtbar, beziehungsweise haben das Gefühl, es geht hier um eine Täter-Opfer-Umkehr. Die Betroffene selbst wird beschuldigt und in dem Sinne findet auch dort eine sekundäre Viktimisierung statt, weil ihre betroffene Perspektive ja abgesprochen wird, beziehungsweise negiert wird, à la, naja, also mein Mandant hat das ja nicht so gemeint, als er ihren Slip zerrissen hat. Was verstehen Sie denn dort falsch? Da muss es um vermeintlich interkulturelle Missverständnisse gehen. Das soweit erstmal zu den rassistischen Vorkommnissen innerhalb dieses Prozesses.
Also ich muss hinzufügen, dass Maximilian O. und Gorin J., also die beiden Angeklagten, geben zu, dass sie Geschlechtsverkehr mit Claudia P. gehabt haben, bestehen jedoch darauf, dass dies einvernehmlich geschehen sei. Sie spannen aber die ganze Zeit des Narrativs, sie hat uns verführt, sie hat den, in Anführungsstrichen, Sex initiiert, wir sind praktisch die Opfer in dieser Situation. Das sind dann so Aussagen wie, sie war sehr offen, ihre Körper und ihre Arme waren sehr nah an mir, sie hat mich manipuliert, als Aussagen der Angeklagten im Gerichtssaal. Genau dieses Narrativ übernimmt auch die Strafverteidigung, wenn praktisch einer der Strafverteidiger sagt, sie habe sich bewusst zuerst den Wirren der beiden Polizisten ausgesucht, den Naiveren, den Unerfahrenen, um ihn zuerst zu verführen, weil er eben nicht stark genug gewesen sei, um dem Stand zu halten, so die Erzählung. Dann wird immer wieder das Gerücht aufgegriffen im Prozess, dass Claudia P. als Hostess bzw. Prostituierte gearbeitet haben soll. Dieses Gerücht konnte nie nachgewiesen werden. Trotzdem wird sich immer wieder darauf bezogen. Darüber hinaus äußern andere, also NachbarInnen, die hier als ZeugInnen geladen werden, ebenfalls solche Vermutungen, wie sie könnte sich ja dem Polizisten auch einfach angeboten haben. Es kann ja auch sein, dass sie verhandeln wollte. Nimmt da Bezug eben auf eine mögliche Strafmilderung, weil sie ja ursprünglich wegen Urkundenfälschung praktisch in Gewahrsam genommen worden ist. Diese Viktimisierung, also erfährt sie dann, also sie erfährt auch eine sekundäre Viktimisierung, als sie dann die Tat anzeigen möchte, am nächsten Tag, nachdem sie in Gewahrsam genommen worden ist. Die vernehmende Beamtin zeigt nämlich keinerlei Verständnis für ihre Aussagen. Sie sagt später im Gerichtssaal bei ihrer ZeugInnenaussage, sie habe nicht gewusst, wieso Claudia P. jetzt plötzlich anfängt, von der Vergewaltigung zu erzählen. Sie hätte ja auch einfach nach Hause gehen können. Sie nimmt Bezug darauf, dass der Straftatbestand der Urkundenfälschung praktisch vom Tisch gewesen wäre, da Claudia P. genug Zeit gehabt hätte, um Originaldokumente nachzureichen. Die Beamtin hat sie dann erstmal nochmal darüber belehrt, was auf sie zukommen würde, eben Untersuchungen, ein intensiver Gerichtsprozess. Also hier sieht man schon, dass die BeamtInnen, also dass Claudia P. sich praktisch dafür rechtfertigen musste, was passiert ist. Die BeamtInnen haben auch immer wieder bewertet während der Beweisaufnahme, anstatt einfach nur die Beweise aufzunehmen. Und genau diese sexistische Narrative gipfelt natürlich dann im Urteil. Nämlich rückte das Gericht auch von der Vergewaltigungsanklage ab, obwohl der Dolmetscher am nächsten Tag, also ich beziehe mich jetzt wieder auf die Anzeige, die da beim Dolmetscher nämlich anwesend, der klar ausgesagt hat, dass sie explizit von Vergewaltigung gesprochen hat und diesen Straftat dann eben auch angezeigt hat. Im Urteil findet der Straftatbestand der Vergewaltigung jedoch keinen Platz, sondern es wird nur von sexuellem Missbrauch im Dienst gesprochen.
Ja, und um noch mal ein paar Worte zu nennen in Bezug auf den Korpsgeist, den wir innerhalb dieses Prozesses beobachten konnten, beziehungsweise auch anhand der Zeugen und Zeuginnenaussagen beobachten konnten, haben wir festgestellt, dass die Polizisten, die damals in dieser Schicht eingeteilt waren, alle miteinander befreundet sind. Also die pflegen über ihren Berufskontext hinaus ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Einer der Zeugen und eben auch Polizist, der in dieser Schicht tätig war, benennt es mitunter so, dass er öfter an Geburtstagsfeiern teilgenommen hat, der anderen und auch der Verurteilten, dass man öfter mal nach Feierabend ein Bier miteinander getrunken hat. Und weil genau man ja auch sonst nicht so richtig wusste, worüber man sich sonst noch unterhalten sollte während langer Streifen, man sich auch über sexuelle Vorlieben ausgetauscht habe. Genau, das heißt, wir ziehen da das Resümee, dass es eine Art von zumindest emotionaler Solidarisierung ja irgendwo auch gegeben haben muss, wenn Freunde und dann eben auch Kollegen von sich selbst genau verurteilt beziehungsweise angezeigt werden. Und das hat sich auch wiedergespiegelt beispielsweise darin, dass ein Video von der Tat gemacht wurde, also von der Vergewaltigung zumindest, wurde sie ja als diese auch angezeigt. Und dieses Video wurde nie wieder thematisiert von dem Kollegen, der mit Teil dieser Schicht war und dem das Video aber später gezeigt wurde von eben einem der Verurteilten. Stattdessen, anstatt sich mit eben dem Kollegen hinzusetzen und zu fragen, sag mal, was hast du da gefilmt, was hast du in dieser Wohnung da oben gemacht, hat man dieses Video einfach gar nicht mehr weiter thematisiert und ist dann lieber abends nochmal gemeinsam in die Spielothek gegangen, wo es dann leichter gefallen ist, sich über die kaputten Spielautomaten zu unterhalten, als tatsächlich über das Videomaterial und den Tathergang. Und das Ganze wird dann noch ein bisschen kruder, beziehungsweise werden da auch nochmal so wirre Männerbünde sichtbar, weil der Vater tatsächlich eines Verurteilten bei eben diesem Beamten, der dieses Video gesehen hat, diesen Beamten besucht, nachdem sein Sohn schon in U-Haft sitzt. Und dieser Vater hält tatsächlich diesen Beamten an, eine entlastende Aussage bei der Polizei zu tätigen. Das Ganze ist aber schon passiert, nachdem sein Sohn einen Monat schon in U-Haft saß. Und da stellt sich oder hat sich für uns sehr doll die Frage aufgedrängt, warum ist dieser Beamte, der das Video gesehen hat, nicht schon früher zur Polizei gegangen, zu internen ErmittlerInnen, die ja eben gegen die beiden Verurteilten eben auch ermittelt haben und hat über dieses Video gesprochen. Das heißt, was hat er da zu verbergen? Genau, warum hat er also so lange gewartet mit dieser Aussage, wenn sie doch eigentlich sehr entlastend ist? Und warum bedarf es erst des Besuches des Vaters, was wir sehr weird in diesem Kontext auch finden, bevor er überhaupt eine Aussage tätigt oder um überhaupt eine Aussage zu tätigen. Ja, so. Außerdem ist dieser Vater, und das können wir gerade hier nochmal sehr am Rande erwähnen, finde ich, dieser Vater ist eben übrigens halt auch der Mann, der sich gestern bzw. vorgestern nicht hat nehmen lassen, seine politischen Einschätzungen zu der Kundgebung, die gegenüber vom Landgericht gemacht wurde, um eben diesen Prozess anzuklagen. Genau, dieser Vater hatte sich nicht nehmen lassen, seine politische Einschätzung zu dieser Kundgebung kundzutun, indem er so Sprüche gerissen hat wie, hey, geht mal arbeiten, ihr seid das Problem, rübergerufen hat eben zu dieser Kundgebung. Und für uns tatsächlich irgendwie ein dringendes Bedürfnis, ein unbedingtes Bedürfnis sichtbar gemacht hat, sich eben wieder in diese Opferrolle zu begeben. Und zudem wird irgendwie für uns klar, dass er, wenn er den Mut besitzt, so etwas rüberzurufen zu dieser Kundgebung, ein reaktionäres, chauvinistisches, antifeministisches Verständnis von dem zu haben, was eben in diesem Prozess gerade verhandelt wird, beziehungsweise auch sein Sohn sehr doll in eine Opferrolle rückt.
Nun kenne ich das aus Gerichtsverfahren, in denen es um Polizeigewalt ist, wo es ja ohnehin immer schon schwierig ist, sozusagen die Polizisten wirklich auf die Anklagebank zu bringen, dass es dann, wenn das passiert, oft dann auch wiederum schwierig ist, die Dimensionen von dem Geschehenen auch in die Presse zu bekommen und dass davon auch oft nicht so viel in der Lokalpresse ankommt, insbesondere was eben auch die Erfahrung und Perspektive der Betroffenen betrifft. Ihr habt nun gerade zu diesem Gerichtsverfahren eben Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wie ist die Öffentlichkeit mit diesem Gerichtsverfahren umgegangen?
Ja, also die Prozessberichterstattung war doch sehr unkritisch und dürftig, unserer Meinung nach, was bestimmt auch Motivation für uns war oder sicher Motivation für uns gewesen ist, uns in den Prozess reinzusetzen und den kritisch zu beobachten, weil er einfach in den Medien nicht so dargestellt wird, wie wir uns das wünschen oder wie es dem Prozess an sich eigentlich auch gerecht werden. Also es wird ihm nicht gerecht. Vor allem berichtet eben die lokale Presse darüber, also Thüringer Allgemeine, MDR. Es handelt sich aber doch irgendwie nur um Prozessberichterstattung. Also die Aussagen der Angeklagten und der Verteidigung und ja auch der RichterInnen werden einfach ungefiltert praktisch rezitiert, werden aber in keinen größeren Kontext gesetzt. Also die Dimension des Prozesses und auch des Tatgeschehens kommen da gar nicht so richtig rüber. Es ist auch immer eine Frage, wessen Aussagen man praktisch zitiert. Und da ist schon aufgefallen, dass auch gerade die Strafverteidigung einen großen Raum bekommen hat in den Presseartikeln, wohingegen zum Beispiel einer der Ermittlungsführer der Kriminalpolizei Suhl, der gegen die beiden Angeklagten ermittelt hat und extrem belastende Ergebnisse gefunden hat gegen Maximilian O. und Gurian J., wenig bis gar nicht zitiert worden ist. Es gab dann auch noch einen Artikel einer überregionalen Zeitung, was uns auch erstmal freut, tatsächlich, dass da auch größere Medien Interesse haben, was ja auch wichtig ist, aber wie der Artikel dann praktisch, was dabei rausgekommen ist, ist ziemlich enttäuschend, erschreckend. Also es geht um einen Spiegelartikel von Julia Jüttner, die, der kam dann über auch zur Urteilsverkündung, also an dem Tag kam der online, und in dem Artikel wird praktisch nur die Täterperspektive wieder gespiegelt. Der endet praktisch mit einem Zitat von einem der Angeklagten, der meint, er wünscht sich einfach nur, dass dieser Horror für ihn und seine Familie ein Ende nehme. Und sowas klagen wir natürlich an, diese Berichterstattung, weil die ist auf keinen Fall objektiv. Es ist natürlich sowieso die Frage, ob Prozessberichterstattung objektiv sein kann. Wahrscheinlich hat sie den Anspruch. Aber hier wird auf jeden Fall klar eine Position eingenommen und aus unserer Sicht auf jeden Fall die falsche. Deswegen ist es eben noch wichtiger, dass sowas wie Prozessbeobachtung stattfindet, damit eben dieser Prozess auch kritisch beobachtet wird. Genau, und eben nicht die Narrative der Angeklagten und der Strafverteidigung an die Öffentlichkeit gelangen, nicht nur an die Öffentlichkeit gelangen. Es ist halt anscheinend leichter, sich mit den Tätern zu solidarisieren, als den Prozess in seiner ganzen Vielschichtigkeit wahrzunehmen. Das zeigt eben die Berichterstattung exemplarisch.
Jetzt ist es am Montag dieser Woche zu einem Urteilsspruch gekommen. Da ist dann von dem Tatbestand des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung einer Amtsstellung die Rede. Das heißt, die Polizisten sind verurteilt worden. Ihr hattet das auch schon erwähnt, dass dem in diesem Urteilsspruch nicht von einer Vergewaltigung die Rede ist. Wie ordnet ihr dieses Urteil ein? Oder vielleicht auch erstmal sozusagen, was ist Inhalt denn dieses Urteils letztlich?
Genau, also angeklagt waren Maximilian O. und Gurian J. ursprünglich wegen dreier Tatbestände, also der gemeinschaftlichen Vergewaltigung im besonders schweren Fall, des sexuellen Missbrauchs einer behördlich verwahrten und des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung einer Amtsstellung. Also 3 Straftatbestände, 2 davon wurden fallen gelassen. Sie sind jetzt nur wegen eines angeklagt, was für uns sehr ernüchternd ist. Vor allem, weil der Vorwurf, der Straftatbestand der gemeinschaftlichen Vergewaltigung im besonders schweren Falle fallen gelassen worden ist. Obwohl die Nebenklägerin ausgesagt hat, sie wurde vergewaltigt. Also ihre Perspektive wurde praktisch vollkommen ausgelassen. Der sexuelle Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung hat jetzt zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten für die Angeklagten geführt. Wir begrüßen natürlich, dass es sich dabei um eine Freiheitsstrafe und keine Bewährungsstrafe handelt. Trotzdem ist die Urteilsbegründung sehr ernüchternd. Das Gericht geht davon aus, dass die Initiative des in Anführungsstrichen Sex von Claudia P. ausging. Der Richter sagt zum Beispiel in seiner Urteilsbegründung, die Nebenklägerin hat Gurian J. in den Schritt gefasst. Das führte dazu, dass er sich seines Gürtels entledigte. Also hier wird praktisch die Perspektive der Angeklagten der Verteidigung übernommen und wieder klare Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Außerdem auch, was als Begründung angeführt wird, wieso sie anscheinend nicht vergewaltigt worden sein könne, ist die Tatsache, dass sie, nachdem sie aus der Wohnung gekommen sei, nicht geweint habe. Wo wir uns schon auch fragen, wie die RichterInnen zu diesem Schluss kommen. Für uns ist das Urteil einfach ein krasses Zeichen von Unsichtbarung und Verharmlosung sexualisierter und patriarchalter Gewalt. Nicht nur in dem eventuellen Straftatbestand, sondern eben auch in dieser Urteilsbegründung des Gerichts. Damit müssen wir leider auch die Kritik der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung bedienen, die jetzt Revision gegen dieses Urteil einlegen wollen, was wir auch wollen, aber aus einem ganz anderen Grund. Wir pochen nämlich auf eine härtere Urteilsverkündung und wir wollen natürlich, dass dem Straftatbestand der gemeinschaftlichen Vergewaltigung im besonders schweren Fall nachgegangen wird. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung strebt ein milderes Urteil an. Was uns aber auch sehr erstaunt, dass die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich diese krasse Anklage erhoben hat, jetzt plötzlich auch gemeinsam mit der Verteidigung ein milderes Urteil fordert. Also es ist sehr, sehr dürftig.
Genau, und auf der anderen Seite ließ sich schon auch in den letzten Prozesstagen so ein bisschen beobachten, dass die Staatsanwaltschaft zusammen mit der Verteidigung so ein bisschen an einem Strang gezogen hat. Das also zwischendurch war tatsächlich sogar mal in Verhandlungen, ob die beiden Angeklagten jetzt Verurteilten nicht sogar nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Von daher, so wie Luisa, du das gerade auch schon formuliert hattest, sind wir auf der einen Seite empört darüber, dass nicht die tatsächliche ursprüngliche Anzeige sich jetzt in dieser Freiheitsstrafe widerspiegelt. Und auf der anderen Seite sind wir trotzdem auch oder müssen wir ja leider auch froh sein darüber, dass es zum Glück nicht nur zu einer Bewährungsstrafe gekommen ist. Was wir tatsächlich auch begrüßen, ist die Aussage des Vorsitzenden Richters Hampel, der nochmal formuliert hat, dass das gesamte Tatbild an sich erschreckend und zutiefst verstörend ist und zudem halt auch dafür geeignet ist, das Vertrauen in die Integrität der Polizei erheblich zu beeinflussen. Aber vor diesem Hintergrund finden wir es also eigentlich noch umso bitterer, dass das Urteil nicht die Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Anzeige, nämlich die einer Vergewaltigung, forciert, eben auch mitunter mit der müden Begründung, dass ein solcher Prozess halt ansonsten zu teuer werde. Und noch viel, viel bitterer finden wir das Ganze vor einem politischen Hintergrund, vor einem politischen Rollback, aber auch der Verhandlung der Polizei und ihrer Ausübung von Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen in einem staatlich-institutionellen Kontext. Eben auch, wenn beispielsweise das Bundesinnenministerium um Horst Seehofer die Notwendigkeit halt beispielsweise auch negiert, Studien zur Verbreitung menschenverachtender Einstellungen halt im Besonderen zu Rassismus halt bei der Polizei durchzuführen. Das heißt, vor diesem Hintergrund empfinden wir diesen Urteilsspruch also auch als verheerend und klagen somit eben auch diese Urteilsverkündung an. Also sexualisierte und somit patriarchale Gewalt und Rassismen und weitere Formen der menschenverachtenden Einstellungen werden eben auch bei der Polizei auf institutioneller Ebene hochgehalten und manifestiert durch eine mangelnde Aufklärung, jetzt wie es wieder in diesem Fall passiert ist, durch die Justiz werden diese Zustände eigentlich weiterhin manifestiert anstatt angegangen. Und das klagen wir an.
Ja, hat es auch erwähnt, dass es am Montag im Zuge dieser Urteilsverkündung es auch eine Kundgebung gegeben hat vor dem Landgericht Erfurt. Da war ja das Motto, das darf es doch nicht gewesen sein. Und das macht ja genau die Frage auf, was jetzt möglicherweise noch folgen kann aus diesem Gerichtsprozess und was vielleicht eures Erachtens auch noch folgen sollte.
Genau, wir haben eine Art von Forderungskatalog erstellt. Ich meine, die gibt es gerade öfter in Bezug auf Polizeigewalt, egal in welcher Art und Weise sie sich äußert. Genau, zum einen lautet unsere Forderung, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich dazu aufgefordert ist oder aufgefordert sein sollte, die Behörden über die im Prozess sichtbar gewordenen Fehler zu informieren. Also beispielsweise, wenn es darum geht, dass eine Dolmetschung gefehlt hat oder die Nebenklägerin, also Claudia P., viel zu lange in Gewahrsam genommen wurde. Ja, also die war länger als 12 Stunden in Thüringen in Gewahrsam. Auf der anderen Seite fordern wir, dass Mitwisser und Mitwisserinnen zur Verantwortung gezogen werden. Also spielen hier auch nochmal auf diesen Korpsgeist an. Ganz konkret fordern wir in diesem Kontext, dass einer der Beamten, der eben mit in dieser Schicht tätig war, bereits am Tag der Tat eigentlich Kenntnis von diesem Video hatte, welches eben auch diese Tat zeigt. Ist aber erst sehr viel später dazu eine Aussage halt eben tätigt. Wir fordern in diesem Kontext ein dienstrechtliches Verfahren gegen eben diesen Beamten mit den konkreten Nachfragen dazu, warum er so lange nichts von diesem Video erzählt hat, wenn es ja eigentlich so entlastend ist und eigentlich noch viel schlimmer, er seine beiden Kollegen auch schon vorgewarnt hatte, weil sein Handy vorher schon gecheckt wurde von internen ErmittlerInnen und er somit auch die Möglichkeit hatte, seine beiden Kollegen und jetzt Verurteilten schon vorzuwarnen, wodurch das Video auch erst wiederum gelöscht werden konnte von einem der Verurteilten. Zudem fordern wir, wie so viele unzählige Initiativen in Deutschland auch, und diese Stimme wird gerade immer wieder lauter, eine polizeiunabhängige Meldestelle, halt eben nicht zuletzt, um eben auch einer gewissen Art von Korpsgeist bei der Polizei den Wind aus den Segeln nehmen zu können. Und darüber hinaus fordern wir die Überprüfung von Polizeiaufgabengesetzen hinsichtlich ihres rassistischen und sexistischen, auch klassistischen Gehaltes. Also im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig und das stehen wir geschlossen hinter, dass wir die Abschaffung sogenannter verdachtsunabhängiger Kontrollen genau laut aussprechen und anklagen, dass es die noch gibt und fordern, dass diese abgeschafft werden.
Genau, darüber hinaus geht es uns, wie auch schon viele andere Initiativen zuvor gefordert haben, dass auch in diesem Prozess eine lückenlose Aufklärung stattfindet, vor allem angesichts der eklatanten und offensichtlichen Widersprüche und Missstände, die da zutage getreten sind. Der Tatvorwurf der Vergewaltigung hätte noch nicht fallen lassen dürfen und Prozesskosten und Prozessaufwand dürfen auf jeden Fall nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Auch an die Presse stellen wir konkret die Forderung, dass sie die Dimension des Prozesses irgendwie erfassen sollen und diskriminierende Narrative und Strukturen in Polizei und Justiz nicht verharmlosen sollen, indem sie sie nicht benennen. Darüber hinaus geht es irgendwie darum, dass wir anerkennen, dass Sexismus und Rassismus strukturell in der Gesellschaft verankert sind und oft zusammenwirken. Das hat dieser Prozess beispielhaft gezeigt. Deswegen stehen wir einfach in intersektionalen Kampf gegen jede Form von Unterdrückung. Und dafür braucht es eben auch eine kritische Zivilgesellschaft, die sich eben konsequent einmischt und Verfahren von sexualisierter Polizeigewalt beobachtet und aufdeckt. Deswegen auch unser Aufruf irgendwie an alle Menschen. Ja, setzt euch in die Gerichte und beobachtet Prozesse und beobachtet sie vor allem kritisch.
Ja, und was uns dabei quasi jetzt nochmal unterstützt, diese Arbeit auch eventuell weiterzutragen in Erfurt, ist ein Zitat, was Juri Goldstein, also einer der Strafverteidiger, der in diesem Prozess halt eben auch sehr präsent war, mit verschiedenen menschenverachtenden Einstellungen, gestern auf seinem Instagram-Account nochmal einen Post veröffentlicht hat, der uns tatsächlich in unserer Arbeit bestärkt und vielleicht ja auch andere Leute bestärken kann. Er hat nämlich geschrieben, und genau, Zitat Anfang, ein überzogenes und unangemessenes Urteil, das niemand erwartet und niemand gewollt hat. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass der politische und öffentliche Druck für diese erfahrenen Richter so groß wird, dass man den Blick für das Wesentliche verliert und diesem Druck nachgibt. Damit hört dieses Zitat auf. In diesem Sinne bleibt uns, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke, Juri. Wir nehmen diese deine Worte ziemlich persönlich und empfinden sie tatsächlich auch als ein Kompliment.